Ihr stellt den Boden vor, jeder nach der Reihe, wo der her ist und, oder welche Bedeutung er für euch hat. Und dann kommt der nächste Schritt, wo der Boden umgewidmet wird, mit Zufall. Und dann sprechen wir nochmal. Also ich kann ja anfangen, wo ist mein Boden überhaupt? Mein Glas, da muss es ein Glas geben mit dem Boden. Ja. Meiner ist aus der Komposttonne, die ich draußen habe und hier im Haus. Und das haben irgendwie die Tiere, glaube ich, rausgeholt, die da so drin sind, die Würmer oder so. Deswegen ist es so fein und jetzt auch trocken geworden, weil es draußen lag. Ich versuche, das in Kompost zu haben, weil ich das so schön finde, wenn mein Gemüse, meine Abfälle sozusagen wieder zu Boden, Humus werden. Und dann nehme ich das in die Blumenkästen oder für die Tomaten.
Das hast du hier auf dem Balkon, diese Kiste.
Ja, so eine Tonne, also aus Kunststoff, mit habe ich ein Loch drin und dann kommt das oben alles rein im Laufe der Zeit. Also das ist mein Boden, ich stelle ihn erstmal hier hin und bitte, wer dann weitermacht mit seinem Boden. Wo kommt der her? Was, welche Bedeutung hat er für dich?
Nein, der kommt aus meinem Garten und mir geht es ja sehr um die Nachhaltigkeit und den Boden zu schützen. Und ich habe hier einfach mal einen Boden mitgebracht. Es ist einfach nur eine völlig fade Erde, Sand, kaum noch Feuchtigkeit drin in diesem Sommer. Da kommt das ist Erde, die unter einer großen Eibe. Da schmeiße ich mal was hin, aber da kommt jetzt kein Kompost hin oder irgendwie so. Das ist wirklich einfach mal so der Boden pur, wie wir ihn hier in Berlin haben, in vielen Ecken. Und eigentlich ein Trauerspiel. Und den habe ich jetzt einfach mal mitgebracht. Wenn man ihn nicht anreichert. Also man muss ihn anreichern. Anreichern, wenn was gut wachsen soll, dann muss man ihn schon ganz schön anreichern und sich um ihn kümmern, Arbeit investieren. Dort auch Marias Video mit den Blümchen. Also man muss es investieren an Arbeit, ansonsten kriegt man hier drauf kaum was zu wachsen. Was okay. Jetzt damit geschieht?
Keine ja, das kommt dann. Da passiert was. Wer hat ja jetzt noch einen Boden?
Hm? Ja, ich habe.
Aus der Schweiz?
Nee, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das mitgebracht. Aber es hat dennoch was. Es ist Berliner Boden. Für mich die Bedeutung dazu ist eigentlich, mein Vater kommt aus Berlin. Also da ist auch irgendwie deine Verbindung, auch wenn ich jetzt schon ich selber hier nie gelebt habe. Aber es ist doch ein familiärer Bezug. Auf dem Boden, den ich hier gefunden habe, da wächst auch nichts mehr. Also da müsste man wirklich auch was dazu tun.
Das ist ja so Straßenboden, also neben der Straße oder irgendwas.
Ja, es war schon mit Baum und allem, aber wie gesagt, ich nehme auch an, der nach diesem Sommer und weggeweht, was vielleicht noch ein bisschen Krume hatte. Und so.
Okay. Also ich habe das genommen, was ich ganz schnell halt gefunden habe. Das war auf meinem Balkon. Meine Nachbarin hatte eine Pflanze auf dem Balkon und die hat diesen Sommer nicht überlebt. Eine große Zimmerpflanze und die stand unten in den Mülltonnen vertrocknet. Und ich dachte, vielleicht kann ich die ja doch wieder zum Leben erwecken. Und so habe das Ding mit auf meinen Balkon genommen und gegossen, aber sie hat es nicht mehr geschafft. Und da war diese Erde drin und auch, ich habe dann noch Erde von unserem Atelierhof, also vom Kompost, mit draufgepackt und dachte, das hilft ihr vielleicht noch ein bisschen zur Wiederbelebung. Und das ist jetzt so eine Mischung aus dieser Erde, die halt in dem Topf war und von unserem Hof. Und die Pflanze ist einfach in die Bar. Das war auf meinem neuen Balkon, mit dem ich jetzt noch gar nicht viel anfangen kann. Ich habe nächstes Jahr vielleicht Radieschen und Tomaten anbauen. Wir sehen.
Ich habe Boden von dem Gehweg da unten im Kanal. Und ja, da sieht es ziemlich schrecklich aus. Da ist bestimmt auch noch irgendwie von Hunden was mit bei. Also, das ist besonders schön, ist er nicht. Also der möchte gern was Schöneres.
Nein, noch
was.
Das ist ein schlauer Boden.
Hier aus dem Garten.
Ah, hier im Vorgarten.
Ja, genau. Weil ich das nämlich vergessen habe.
Da gibt es verschiedene. Ist der sandig oder genau. Humushandig?
Ich finde, es ist ein ganz typisch Berliner Boden, sehr viel Sand drin, obwohl er doch trotzdem eigentlich ganz gut aussieht, muss ich sagen. Also ich werde den wieder zurückführen, wenn du nichts was anderes damit im Sinn hast.
weil ich denke, die haben es alle nötig, die Pflanzen.
Also der im Garten, den hatten wir auch mal verwässert, da wir hatten mal einen Komposter hier im Hof und da hat der Hausmeister immer den Komposter verteilt im Vorgarten und hinten. Und dann kam aber irgendwann Vattenfall, die wollten irgendwie ein Kabel legen für die Laternen, weil ja die Mauerstrecke hier war, und haben dann plötzlich den Garten umgegraben und dann blieb Sand über, der Humus war weg. Und dann habe ich gesagt, das geht aber nicht, wenn ich hier baue. Och, das war nicht mein Problem, so ungefähr. Also das war plötzlich dann Sand, ne? Dann wurde aus dem Humus der Sand. Ne? Das war so ein Baum.
Die hatten nicht weggeschafft, oder?
Ja, war alles zu und verteilt.
Also unten verteilt, das war rum. Also,
ich hatte das auch vergessen, aber ich hätte von zu Hause jetzt auch nicht viel mitbringen können. In meiner Wohnung gibt es keine Erde und auch nicht davor, keinen Vorgarten. Keinen Hintergarten und auch nichts an der Straße. Deswegen aber hier vom Engelbecken, ein Ort, an dem ich zumindest gerne sitze.
Sieht ein bisschen so aus wie das, was in der anderen Tasse ist.
Da ist ein bisschen weniger drauf.
Berliner Boden.
Vielleicht ein bisschen tiefer gegraben noch.
Ich lasse jetzt nicht die ganze Tonne hier. Das ist jetzt einfach Boden, der in der Wohnung entstanden ist. Also wenn ich die nicht gemacht hätte, dann würde es wahrscheinlich...
Der Handvoll reicht, der Handvoll.
Ja, ich nehme jetzt einfach ein bisschen was raus. Der ist noch ein bisschen feucht wahrscheinlich. Das würde sich dann wahrscheinlich... So. Das heißt, es ist jetzt guter Kompost.
Der riecht gut.
Für Pflanzen ist es, glaube ich, zu stark. Also vielleicht für Tomaten, aber man bringt es ja dann in Blumentöpfe ein. Also, naja, es ist halt sehr gesättigt mit Nährstoffen und es gibt ja verschiedene Sorten von Pflanzen. Manche mögen es nährstoffreich und manche mögen es nährstoffarm.
Hier ist meine Erde, die habe ich auf dem Weg gesammelt. Ich wohne am Kanal und komme mit Fahrrad auch vorbei. Und was mir jetzt heute Abend so aufgefallen ist, dass es so verschiedene Erde dort gibt. Es gab Sand, die ganz, ganz hell war. Es gab andere Erde, die weer meer grauer war. Und das, diese fand ich eigentlich am schönsten. Die war ganz dunkel und die konnte ich auch ziemlich leicht rausnehmen. Die waren auch am Wasserseite so. Wer weiß, von wo es kommt.
Auch trocken.
Ach, trocken?
Ja.
Ja, alles ist trocken.
Ja.
Ich habe auch eine Erde von meiner Terrasse, das ein bisschen Erde und zu der fühle ich mich immer hingezogen und wurde gerne und habe so Petersilie oder auch ein paar Blümchen und Schnittlauch und so weiter. Und diese Erde hat aber für mich, also die ersetze ich schon mal durch noch weitere Erde und sonst Kaffeesatz und ich tue nie was von der Erde weg, sondern das vermehrt sich alleine, indem ich immer wieder was dazu tue oder auch lasse.
Also das ist der Kompost dann erst?
Nein, das Blühe, das ist einfach die Erde, die da...
Mit Kaffeesatz?
Ja, mit Kaffeesatz, ja. Jeden Tag fast. Und die hat aber für mich auch so eine ideelle Bedeutung. Und zwar, ich fühle mich da einfach heimatlich, so wie du warst es hier, nicht? Aus deiner Heimat. Das ist jetzt seit 42 Jahren meine Heimat, nicht meine ursprüngliche, aber die, zu der ich gehöre. Und Heimat, da habe ich mal so versucht, so Zitate über Heimat zu finden und habe das Zitat, was zu mir passt, gefunden. Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt im Moment gar nicht den Verfasser dieses Aphorismus. Der hat gesagt, Heimat ist dort, wo man sich nicht erklären muss. Und das ist hier, muss ich niemandem erklären, was ich mache, soll. Ich bin nur mit der Erde zusammen. So.
Ich habe auch noch ein bisschen was. Gut, das Hirsten mir noch schrieb, dass etwas Erde mitzubringen sei und das gut wäre. Und dann habe ich daran gedacht, Hirsten, Ihre Heimat ist Namibia. Meine zweite Heimat ist sie fast geworden. Sabine war zeitweilig da und hat vielleicht auch heimatliche Gefühle in der Zeit gehabt. Farblich passt die vielleicht schön rein, weil sie ein bisschen anders ausschaut. Das Stichwort trocken fiel ja auch schon. Sie wird wahrscheinlich mit die trockenste sein, denn sie ist aus der Wüste Namib, die allgemein so als die älteste der Welt gilt. Und ja, da muss man nicht sagen, dass er meistens sehr, sehr trocken ist. Wenn ich mal irgendwie doch große Regenschauer über das Land dahergehen. Und für mich ist mal wieder faszinierend, muss ich sagen, jedes Jahr, und ich freue mich schon, dass ich in nicht mal mehr 4 Wochen wieder unten bin, dass sie ja so scheinbar tot daherkommt und trotzdem so lebendig ist, wenn man eindringt in diese Wüste, die ja nicht nur Sandwüste ist, sondern auch Steinwüste und viel vielfältiger ist und interessanter und lebendiger und spannender, als man auf den ersten Blick denkt. Oder gar aus der Ferne, aus dem Flugzeug, wo man zunächst denkt, oh, ist das hässlich, nur alles grau und so weiter. Und so wie man eintaucht in diese Wüste, kann man eigentlich nicht davon lassen zu erkunden. Und ich freue mich schon wieder drauf. Und wenn ich es irgendwie möglich machen kann, das lohnt sich, dieses Stück Erde Afrikas und eines der wahrscheinlich trockensten und ältesten Erden der Welt zu erkunden und mal irgendwie, ja, die Verbindung aufzunehmen. Ja, das ist die kleine Probe aus Namibia.
So, dann habe ich hier noch Erde aus unserem Garten. Wir haben einen Garten in einer typischen Berliner Kolonie. Und das ist, finde ich, in dem Zusammenhang halt interessant, weil diese Kolonien wurden auch gegründet, um dass die Menschen sich nicht nur ernähren konnten, sondern auch sollten. Es gibt auch noch ein Gesetz, dass bestimmte Quadratmeterzahlen heute von den Gärten nicht nur von Blumen oder Zierpflanzen oder sonst dergleichen ja, gesät sind, sondern halt wirklich Früchte halt, und also Obst und Gemüse. Und zugleich aber auch sind diese Kolonien gleichzeitig auch Naherholungsgebiet für alle, und diese Kombination hat mir da gut gefallen.
Okay, dann können wir jetzt den Prozess starten, der so mit dem Boden so passiert, weltweit. Und ein bisschen auch vom Zufall abhängt, wo man geboren wird. Ich habe das, da werden die Böden jetzt gleich umgewidmet. Ich habe das nicht sortiert, das ist jetzt eher der Zufall, wo aus dem Boden sozusagen etwas anders wird.
Wie muss man das jetzt zeigen?
Und in der Reihe nach können wir dann wieder darüber sprechen.
Ach so.
Was ihr habt. Joba noch. Dann, ich fange wieder an. Also ich habe zum Glück einen Biogarten gezogen. Das ist natürlich was Feines. Also mein Garten, der, also im Grunde war es ja schon ein Biogarten, mein Kompost. Das ist natürlich Glück, wenn man so über sowas verfügen kann, sozusagen, wo man täglich mit dem Boden umgeht, wo man seine Sachen ziehen kann, die man mag, oder wo man Muße findet. Oder, also ich mag das immer sehr, wenn ich was sähe oder pflanze und dann zuschauen kann, dass es wächst und lebendig wird, größer wird und ich dann auch ernte und das auch mit der Kunst verbinden kann. Also das ist da bei mir mit dem Biogarten. Also bitte, der Nächste.
Ich habe einen Kleingarten hier bekommen. Kleingarten heißt für mich immer ganz intensive Bewirtschaftung. Also das eben schon gesagt, also als teilweise Vorschriften gibt. Aber wenn ich dort über Zäune schaue oder so, auf kleinstem Raum ist derartig viel angebaut, dass ich immer denke, wow. Und da muss man ja auch was für tun, um den Boden dann in Schuss zu halten, gesund zu halten.
Und die sind ja in Berlin auch bedroht. Das ist ja, oh ja, der Wohnungsdruck, ne? Das Bauen, ja. Die Bauwut, die versiegelt dann den Kleingarten, der wird abgetragen.
Das heißt, Autobahn oder andere Begehrlichkeiten.
Und das ist eigentlich
also eine Stadtklimakatastrophe, wenn die immer mehr verschwinden. Weil das ist Lebensraum für ziemlich viele Vögel, denke ich auch. Und so.
Wieder Wildnis, das wünsche ich dem auch. Und ich hoffe, dass es eben auch wirklich dann ein Gegenstück geben kann. Dieses wilde, aus sich heraus genügende und wachsende gegenüber das von uns reglementiert und angesät.
Und ich habe Emotionen. Also da stelle ich mir vor, wie der Boden irgendwie aufbricht. Gerade bei großer Trockenheit oder so. Ja. Oder?
Also, wo der Wind weht, was wir ja schon gesehen haben mit dem Video.
Das ist auch Emotion. Mhm.
Ja. Und ich hatte das Foto hier für die Ausstellung aufgenommen in Norddeutschland, in der Ostsee. Da ist ja diese...
das ja, genau. Ne?
Ein bäuerlicher Fehler. Der hat senkrecht zum Hang geflügt. Und dann entsteht eine Wasserrinne beim Regen. Und der trägt das Rest den Humus aus. Und das ist auch eine Form von Erosion. Und die Flüsse, die so gelb sind in Fernost oder Afrika auch, glaube ich, das ist alles wertvoller Löss oder feiner Boden Oder Humus, der abgetragen wird. Mhm. Erosion.
Also ich habe auch Biogarten. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich sagen soll. Aber den Sand, den ich mitgebracht habe, ist definitiv nicht Biogarten.
Bitte?
Den Sand, den ich mitgebracht habe, ist definitiv nicht Biogarten. Also das ist mein
Aber der ist jetzt im Biogarten.
Der ist ja jetzt im Biogarten. Ah, also das ist der Biogarten.
Ja, der ist jetzt umgewidmet, dein Sand. Der wird jetzt zum Biogarten.
Der ist jetzt Biogarten. Ah, toll. Und das finde ich gut.
Sollen sich die auch das da beziehen?
So, ja, das ist ja der Prozess, der weltweit stattfindet. Entweder passiert mit dem Boden Erosion. Kannst du gerne machen, ja. Das sind diese Prozesse, die jetzt stattfinden, die wir jetzt quasi erleben gerade. Aus dem einen Boden wird der, so wertlos schien, wird plötzlich ein Biogartenboden. Das ist auch möglich, ja. Dauert lange. Also diese Humusproduktion, die geht in Zehntausende von Jahren, ganz langsam. Und die Böden sind ja, wenn sie gut sind, haben sie so viel Humus, darunter ist der Sand. Aber was wir dann machen, also der konventionelle Landbau, der, ich jetzt greife ich vor, nee, ich sage jetzt nichts
mehr. Ja, ganz gerne. Ja,
ja, nee,
nee. Also das ist vielleicht die Strafe, weil ich kann meine eigene Erde ja auch verwalte, selber und gut. Konventioneller Anbau.
Ja. Ich wollte sagen, dass es eben das Problem des Konventionellen ist, den Humus nicht interessiert sich nicht dafür. Der hat ja den Kunstdünger und der Boden ist im Grunde nur das Haltesubstrat. Aha. Und das Bodenleben, das, was hier in dem Video so schön rauskommt und so, das ist nicht von Interesse. Und es gibt so einen Bespruch, also im Weltagrarbericht, kann man auf der Website gucken, der Kunstdünger ist die Droge für den Boden. Also Erträge auf Kosten der Gesundheit des Bodens. Ne? Ja. Also Gesundheit heißt Humus, Bestandteile im Boden, die also Ökolandbau, der zielt hier auf den Humus ab, der produziert Humus und mit einer falschen Bodenbewirtschaftung, also zum Beispiel hier, geht der Humus verloren. Wir haben ja demnächst auch einen Vortrag von dem Heiko Pieblo, der also über diese Humusproduktion sprechen wird, wie man da auch das fördern kann. Also es ist ein super toller Fachmann, da bin ich ganz froh, dass wir den mit Matthias Hilfe auch gekriegt haben. Da geht es nochmal darum, wie man das wieder in Ordnung bringen kann, wenn der Humus verloren geht und so weiter.
Ich habe das Wort Wüstenbildung. Also ich denke, dass die Zusammenhänge sind durch den Klimawandel weitgehend bedingt, dass Seen trocknen aus oder Versteppung, also wo einfach die Pflanzen nicht mehr wachsen können, weil es trocken ist. Und
Überweidung ist ein Problem.
Oder auch Roden von Wäldern, also ist auch, ja, glaube ich, ein großer Teil, wo dann eben nicht mehr der Boden später, also wenn man manche Wälder, die man rodet, die kann man nicht wieder irgendwann aufbauen. Es geht einfach nicht, dass die wieder nachwachsen. Also das sind dann Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von Jahren, die dann benötigt werden, damit das wieder in dieser Diversität entstehen kann. Also
ich habe hier auch einen kleinen Garten und mir fallen dazu ganz unterschiedliche Sachen ein. Unter anderem meine eigene Kindheitsgeschichte in einem kleinen Garten und die Art und Weise, wie meine Eltern und meine Großeltern diese kleinen Gärten betrieben haben und die Grenze. Also für mich gibt es zwischen Biogarten und Kleingarten nicht unbedingt einen Gegensatz. Also diese Kleingärten können ganz ausgesprochen ökologisch sein und auch das, was du gezeigt hast, das haben meine Eltern auch irgendwie praktiziert. Ne? Oder einen Komposthaufen oder so Kästen, in denen sie dann den Kompost produziert haben, reingeschmissen und rausgeholt. Wir haben das auch alles gelernt, aber hier in Berlin habe ich keinen Kleingarten. Dann fällt mir halt etwas ein, was ich in den letzten Tagen gesehen hatte. Auf der Fahrt nach Wannsee mit der S-Bahn, da gibt es eine zwischen der Stadtautobahn, also Aarhus ist das, glaube ich, und der S-Bahn gibt es einen Streifen, der gefühlt so breit ist. Und da sind ganz viele Kleingärten. Und das ist, auch wenn man sich so ein bisschen davon distanziert, schon sehr interessant zu beobachten, wo überall Menschen Kleingärten anlegen und dass Menschen das tun. Und damit fällt mir wieder etwas anderes ein, was ich mal in der Schule gelernt habe, nämlich das, was vielleicht in Afrika immer noch stattfindet oder stattgefunden hat bis vor kurzem, dass Leute, also Bevölkerungsgruppen wandern, dann roden sie ein Stück und bauen da etwas an und dann verfällt das wieder, wird überwuchert, brach und sie wandern weiter und machen praktisch genau das nicht, was in der konventionellen Anbau passiert, dass ein Boden bis zum geht nicht mehr ausgebeutet wird, sondern sie machen da mal was und da mal was und dann nehmen sie dort was und bauen vielleicht auch nur einen Teil an und den einen Teil heben sie ein. Und das ist im Grunde auch etwas wie ein Kleingarten.
Da freuen sich alle anderen. mir fällt dabei nur kurz ein wertenden Vortrag hier. Ich glaube, ein vom BUND kann das sein. Oder, also jedenfalls ging es um Artenvielfalt. Und ja, das ist bei mir so hängen geblieben, weil ich manchmal so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich unseren Garten jetzt das ganze Jahr so wahnsinnig viel gegossen habe und viel Wasser verbraucht habe. Hatte dann aber kein schlechtes Gewissen mehr nach dem Vortrag, weil er gesagt hat, also diese ganzen städtischen Gärten und Kleingärten und Terrassen tragen wahnsinnig viel zu der Artenvielfalt bei und jeweils unterschiedlich in den unterschiedlichen Regionen in Berlin, also in dieser Großstadt, können ganz viele Arten überleben oder sich erhalten.
Manche sind ja wieder so viel Land,
ja, zum Teil, ja.
Weil es hier kein Glyphosat gibt.
Ja, zum Beispiel. Und das fand ich so beruhigend und so das nochmal so klein.
Ich habe auch die Erosion und ich glaube, das passt perfekt jetzt zu meiner Wüste. Weil ich denke mal, die riesigen Flächen, die faszinierenden Landschaften, die sind durch Erosion entstanden, Wind und Wasser. Und alleine, wenn ich an die Canyon denke, wo das Wasser sehr viel getan hat, die Größe der Welt, der Fish River Canyon, ist so faszinierend. Und ja, wenn ich anfange, immer zu schwärmen, dann merkt man mir an, das ist mein Thema und will sagen, ich habe es gestern zufällig einem Kollegen erzählt, der eine Beratung haben wollte vor der ersten Namibia-Reise, dass eine der schönsten Reisen und mit den tiefsten und schönsten Eindrücken ein Stück weit eine Wanderung war durch einen Abschnitt des Fish River Canyons. Also eintauchen in diese erodierte Landschaft. Es floss in der Zeit wunderbar Wasser, es lief noch genug Regenwasser, denn nichts anderes ist es, was da fließt. Man denkt, es ist ein Fluss, es gibt auch Fische, Wälze, riesige Wälze und alles, aber es ist trotzdem nur Regenwasser. Und dann ist es, wie gesagt, ein fantastischer Canyon, den man dann nur im Winter mehr oder weniger durchlaufen darf, weil er im Sommer unerträglich heiß wäre und auch viel zu gefährlich. Aber ich habe gestern wirklich gesagt, das war eine der schönsten Reisen von den nicht wenigen, die ich gemacht habe. Durch diese wahnsinnig tolle, erodierte Landschaft.
Ich bin etwas überrascht, weil du da plötzlich eine schöne Seite an der Erosion siehst. Das
ja,
also ist ja, ja auch toll, das ja, ist die natürliche Erosion,
ja, sag ich mal. Ne? Richtig.
Und ich hatte ganz andere Erosion im Sinn, als ich das hier konzipiert habe.
Felsen ja, und Canyon und so weiter sind also diese, im Grunde im Ergebnis die
ja,
Erosion.
Und was ich eben sagte, das ja, ist die menschengemachte Erosion,
und das
wo wir sagen müssen, alle aufpassen. Ja.
Und immer Millionen von Jahren, das ja, muss man sich mal wieder vergegenwärtigen, das ist faszinierend, wenn man dann so da durchgeht und dann dadurch fühlt man sich halt auch ganz anders als in diesen Breiten. Und da gibt es eine ganz andere, meines Erachtens ganz andere Verbindung zwischen Menschsein und Landschaft und Natur und dem Gefühl von Zeit und Raum. Ja, das wollte ich so behaupten, deshalb liebe ich es auch so in der Wüste zum Beispiel zu sein.
Ich habe ein ganz komisches Wort, versiegelt.
Versiegelt?
Versiegelt, ja.
Also das ist ein Riesenproblem, der Flächenverbrauch,
ja,
wo wir also Grünes wegmachen, Wald wegmachen. Ja. Und ich glaube, Bayern ist ein Spitzenreiter in Deutschland.
Ja.
Und so viele Fußballfelder ja, pro Tag, weiß ich jetzt gar nicht, also wird einfach da versiegelt.
Ja.
Dann fehlt die Natur, ne? Da fehlt das Bodenleben, das ist ja noch bedeckt. Dann fließt das Wasser viel zu schnell, dann gibt es diese Starkregenereignisse und ein Riesenproblem.
In unserem Atelierhof ist der Boden versiegelt. Das ist ein Schulhof und der ist asphaltiert. Ne?
Und da haben wir überlegt, wir würden da so gern was anderes machen. Aber den wegzukriegen, das ist so teuer, ne? Das alles abtragen zu lassen.
Ja, ein bisschen am Ufer passiert das doch auch so, ne? Dass, wo man das Pfad angelegt hat zum Beispiel. Ich habe zuerst versucht, etwas Sand abzunehmen, aber dann habe ich gesehen, dass da unter eigentlich eine ganze Steinmasse ist, dass das so, das ist.
Am Landwehrkanal.
Ja, genau. Ja, genau. Und wo man Erde genommen hat, das war natürlich mehr, aber ich konnte das einfach nicht nehmen, das war nicht möglich. Das war dann
tatsächlich. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt versiegelt, weil der. Es gibt Techniken, Wege zu unterstützen, wo man zum Beispiel Wasser versickern kann.
Und
die Befestigung wird zum Teil auch für die Feuerwehr zum Beispiel, also dass die reinfahren können, also im Wohnbereich. Da gibt es auch, also oben sieht es aus wie Erde und drunter sind dann so grobe Schotter.
Ja, genau.
Und das ist eben, dass die mit dem Anstellfahrzeug dranfahren können, also dass die da nicht irgendwie.
Das ist ganz wichtig, zumindest das ist notwendig, aber. So viele Flächen, die nicht notwendig
wären. Da wird zum Beispiel kritisiert, dass diese, wie Lidl, Aldi, ganz flach bauen und nicht in die Höhe gehen, sondern einfach Fläche brauchen für ihre, oder auf dem Land eben Gewerbeflächen.
Das ändert sich jetzt gerade, die bauen jetzt Wohnungen drüber.
Ja, Aldi in der Stadt, aber dieser Flächenverbrauch auf dem Land ist ein Riesenproblem. Ne? Und dann hat, ich habe das heute im Fernsehen gesehen, da war Diskussion über die LKWs, die in den Autobahnausfahrten stehen und dann passieren die Unfälle, weil die keine Fläche mehr haben, keinen Platz mehr finden auf dem Parkplatz, alles voll mit LKWs. Und die Lösung wäre jetzt neu, das zu verbreitern, die Parkflächen, also wieder versiegeln. Und das ist ja absurd, man hat ja ein Problem mit so viel LKW-Verkehr und so viel Gütern, die durch die Gegend fahren werden mit LKWs statt mit der Bahn und überhaupt.
Es gibt eine ganz interessante Sache auf dem Tempelhofer Feld. Da gibt es Stellen, wo Pflanzen mit einer unglaublichen Kraft diese Versehrung aufbrechen.
Ja, schön, das sind tolle Fotos. Das mag ich. Ja. Die Wurzeln. Habe ich auch Fotos gesammelt.
Überhaupt von Bäumen auch, die Wurzeln, die gehen auch so weit über die Straße rüber.
Ist irgendwie tröstlich. Wenn man das so sieht, ne? Dass die Natur sich wieder das zurückholt.
Genau, aber dauert zu lange.
Ja, dauert. Bitte, du wolltest eben schon.
Ja, ich habe den Ersatz dazu Watercraving. Und ich musste erst mich bei den Nachbarn fragen, was das sein könnte.
Ich weiß es auch nicht genau, wie definierst du das?
Watercraving ist ein Prozess, der also in Gebieten stattfindet, wo es wasserknapper ist. Da kommt Firma Nestle. Bohrt Riesenbrunnen, verkauft das, füllt das Wasser in irgendwelche Flaschen ab.
Ich habe ja gesagt, das ist Wasserklauen.
Ja. Genau, die klauen den Bürgern dort das Wasser, die haben die Brunnen versiegen und können das dann als Flaschenwasser zurückkaufen. Das ist Watercraft.
Das ist noch dazu, was ich vor kurzem erfahren habe, dass also die Kunden, die wir aus Holland kaufen, ursprünglich aus Kenia oder Namibia oder irgendwer herkommen und die Bewohner dieser Gegend bis abends, also von ganz früh bis abends um 5 oder so, kein Wasser haben, weil diese Kunden alle besprengt
sind.
Das ist doch auch Watercraft, oder?
Eigentlich nicht im ureigentlichen Sinne.
Aber
kann man so sagen, ja. Kann man so nennen, ja.
Also in meinem Garten gibt es kein Watergrabbing.
Also Grabbing heißt Wasser abgraben. Ne? Man greift dem anderen das Wasser ab.
Kann man auch
so
übertragen, jemanden das Wasser abgraben, was
denkt der? Genau, da kommt der Spruch her. Zu deinem Boden. Ja. So, wen haben wir denn noch?
Ja, wahrscheinlich ist der letzte. Ich habe eine lustige Kombination, weil ja mein Boden gar nicht vom Boden kam, sondern aus der Wohnung. Und Landgrabbing ist ja im Prinzip eher so eine Art Spekulation mit Boden, was man ja zum Beispiel auch in Brandenburg beobachten kann, dass bestimmte Firmen einfach für sozusagen Real Estate Spekulation Ackerflächen, die sie kriegen können. Also alles, was sie kriegen können, ist, kaufen sie halt auf, um dann sozusagen zu warten, dass der Preis steigt und dann.
Und die ansässigen Bauern kommen nicht ran, die können sich nicht vergrößern.
Ja, beziehungsweise können sich dann auch diese höheren
Pachten unterlassen. Ja.
So, also in Brandenburg sind, glaube ich, die Pachten jetzt um das Vierfache gestiegen in den letzten paar Jahren. Aber das jetzt auf diese Wohnzimmer produzierte Erde zu beziehen, vielleicht, also es ist ja ein Wert, der entsteht, wenn man Boden erzeugt. Vielleicht ist es dann irgendwann, wenn wir in den Städten sozusagen
die ganzen Nährstoffe, die in die Städte reinfließen, in Boden umsetzen würden, dann entsteht ja natürlich auch wieder ein neuer, wertvollerer Boden. Und dann kann es natürlich auch wieder zum Landgrabbing unter Umständen kommen, je nachdem,
wie man es gemacht hat. Ich sehe das ja auch nur so, sag mal, du wärst jetzt der Bauer, der kennt einen Ökobauer in Brandenburg, der Probleme bekommt plötzlich durch Landgrabbing, seinen Hof zu bewirtschaften. Genug Fläche zu bekommen. Ne?
Und die wollen dann also Häuser bauen? Oder?
Nee, nur Spekulation mit der Fläche.
Ja, aber das kannst du doch nur, wenn die Fläche was wert ist. Und wann ist die Fläche was wert?
Wenn Nachfrage ist.
Ja, für was?
Für die Bauern.
Für die Bauern. Ja. Also doch, dass die Bauern das kaufen.
Ja, oder? Nein, die wollen pachten. Aber so. Das wird teurer.
Ich glaube, ich habe das letzte Schildchen hier, Wildnis, war schon mal da. Habe ich nicht so viel Assoziation zu meinem
Wildnis. Was ist denn das?
Wildnis. Ja, weil ich ja aus dem eigenen Garten Erde mitgebracht habe. Das Wildnis, ja, so ein bisschen. Aber ich finde eigentlich, die Wildnis assoziiere ich hier, wenn ich mir diese ganzen Erdarten, Bodenarten angucke, am meisten die Erde aus Namibia, aus naheliegenden Gründen. Wenn man sich überlegt, es gab irgendwie drei deutsche Kolonien, darunter eine so Deutsch-Südwestafrika, was heute Namibia ist, auch eine durchschnittlich ruhmreiche Kolonialzeit. Jedenfalls diese Verbindung finde ich wiederum eigentlich ganz schön, dass diese Erde hier aus Namibia mit dabei ist. Und von daher gefällt mir das gut.
Dann sind wir durch. Haben wir alle? Wir sind ja zweimal drin.
Was machen wir jetzt
für die Erde? Danke dir.
Ja, oder jeder bringt sein Päckchen raus. Ja, jeder bringt sein Päckchen raus.
Okay. Wir suchen einen Ort, wo wir das
alles schön. Ich finde das mit dem Blümchen, ehrlich gesagt, total schön. Vielleicht kommt ja dann ein Blümchen oder ein Glas.